7.5.24, Israel im Krieg, Tag 214. Wochenlang, wenn nicht monatelang, wirklich monatelang, hat die Hamas-Terrorführung jeden Deal abgelehnt, hat Zeit hinausgezögert, hat rumgespielt. Auf gutem Deutsch würde man sagen, sie haben rumgegurkt und rumgeeiert und haben keine klaren Antworten gegeben. Beziehungsweise, wenn sie geantwortet haben auf eine Art Deal, der von Israel, Katar, den Ägyptern, den Amerikanern und allen anderen, die am Tisch saßen, ihnen vorgeschlagen wurde, kamen sie immer wieder mit Maximalforderungen. Maximalforderungen, die einfach von Anfang an aus israelischer Perspektive einfach nicht hinnehmbar sind. Und genau das ist es, warum im Endeffekt wir jetzt in Rafah auch gelandet sind mit Truppen seit gestern. Und das habt ihr natürlich über die Nachrichten mitbekommen. Und ich habe gestern in der Folge auch ein Stück weit schon darüber geredet, dass die Menschen im Ostteil von Rafah aufgefordert wurden, über die verschiedenen Wege Ost-Rafah zu evakuieren bzw. diesen Ort zu verlassen Richtung humanitäre Zone westlich von Khan Yunis. Al-Muazi ist eine erweiterte Zone, wo es wirklich alles gibt, was man braucht, um zu überleben. Es ist nicht angenehm, es ist nicht schön. Ich wünschte, wir würden alle nicht in dieser Situation sein, ganz bestimmt nicht die Menschen, die davon direkt betroffen sind. Aber was soll man machen? In Kriegszeiten lieber mit seinen Familienmitgliedern, wenn man nichts Böses im Schilde führt, wenn man nicht der Hamas Rückendeckung geben will, wenn man seine Kinder nicht in Gefahr bringen will, sollte man ganz schnell sich Richtung Al-Muazi bewegen. Dort gibt es Zelte, Matratzen, Medizin, Wasser, Nahrung, internationale Menschen, die dort helfen, vor Ort, Feldlazarette, also eigentlich alles, was man braucht, um diese Zeit zumindest zu überstehen. Gesundheitlich werden wir alle etwas davontragen, auch die Menschen, die in diese humanitären Zonen gehen, monatelang mittlerweile teilweise ausharren. Genauso wie die Menschen, die aus dem Norden Israels oder Süden Israels seit Monaten evakuiert sind. Das sind Dinge, die leider nicht mehr, die kann man nicht mehr zurückspulen. Es ist nun mal, wie es jetzt gerade ist, und die Schuld an der Situation trägt der Angreifer, trägt die Ursache. Und die Ursache ist nach wie vor eine Terrororganisation bzw. Terrorführung im Gazastreifen, die am 7. Oktober den Krieg eröffnet hat, begonnen hat, die Waffenruhe gebrochen hat und nach wie vor nicht bereit ist, sich zu ergeben, die Zügel abzugeben und natürlich die Geiseln zu befreien, wirklich zu befreien. Nicht eins, nicht zwei, nicht 30, sondern alle Geiseln freizulassen. Was sie stattdessen wollen, ist, dass Israel sich komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht. Dann soll es für diesen Rückzug Geiseln geben, eine gewisse Anzahl von Geiseln, die Zahl 33 liegt in der Luft. Das Problem mit einem kompletten Rückzug Israels aus dem Gazastreifen ist, dass dann die Hamas eigentlich als Terrororganisation und Terrorführung im Gazastreifen überlebt hat und am Tag nach diesem Krieg wieder die Zügel in der Hand halten würde und wir eigentlich genau dort sind, wo wir am 6. Oktober waren, kurz vor dem 7. Oktober. Und genau das wollen wir natürlich auch nicht. Und deshalb haben wir uns von Anfang an vorgenommen, zwei beziehungsweise drei große zentrale Ziele, die wir als Israel, als israelisches Militär, als israelische Zivilbevölkerung, als jüdisches Volk, wenn ihr so wollt, alle, die an Recht glauben und gegen Unrecht sind, wir müssen alle Geiseln nach Hause bringen. Das ist das erste übergeordnete Ziel. Das zweite übergeordnete Ziel ist, die Hamas zu zerstören. Das heißt jetzt nicht, jeden einzelnen Hamas-Terroristen ausfindig machen. Auch die Nazis sind 1945 nicht bis auf den letzten Mann und Frau erwischt worden. Sehr viele Nazis haben 1945 überlebt und sehr viele Terroristen des Islamischen Staats haben Irak und Syrien auch überlebt. Aber dass die Basis, die Infrastruktur, die Köpfe, die sind nicht mehr vorhanden gewesen und somit wurde das System gebrochen. Und dieses System wollen wir brechen, indem wir die Hamas zerstören. Und durch die Zerstörung dieser Terrorführung und Terrororganisation im Endeffekt am Tag nach diesem Krieg sicherstellen, dass der Gazastreifen sich hoffentlich positiver entwickeln wird, nicht nur für Israel, sondern auch für Palästinenser selbst, für die Region. Und da scheint es sehr viele Menschen zu geben, die genau das Gegenteil wollen, indem sie den Terroristen unter die Arme spielen, indem sie statt den Fokus auf die Terroristen zu legen und auf die Geiselentführung und auf Mord und Totschlag durch die Terroristen und Entführungen und Vergewaltigungen, legen sie den Fokus seit Monaten einzig und alleine auf Kinder im Gazastreifen, die angeblich durch Israel kaltblütig und absichtlich ermordet und getötet werden. Und das ist eine üble Ursache und Wirkung, Umkehr, das ist eine üble Herangehensweise, wie man Terroristen, wie man die palästinensische Führung komplett aus der Verantwortung zieht, sie eigentlich unsichtbar macht, um im Endeffekt Stimmung gegen die Juden und Israel aufzubauen. Wir sehen, was diese Stimmung gegen Juden und Israel überall auf der Welt bewirkt. Die Menschen wie Zombies in Rage gehen auf die Straßen, gehen ins Internet, gehen auf den Unicampus, kündigen euch Freundschaften, weil sie so heftig mit Propaganda vollgepumpt werden, dass angeblich Israel es auf Kinder oder Frauen oder Unschuldige abgesehen hat, einen Vernichtungskrieg angeblich führt und das natürlich auch unter anderem durch seriöse Zeitungen in Deutschland wie die Zeit und Spiegel immer wieder mit diesem Wording, mit diesen Worten um sich geschmissen, eine wirklich bedauerliche Situation in den letzten Monaten, wo wir heute im Endeffekt am Tag, wo wir in Rafah jetzt sind, das alles hätte vermieden werden können, hätte man in den letzten Monaten nicht den Terroristen unter die Arme gespielt und nicht den Druck auf Israel, sondern den Druck auf die Terroristen ausgeübt. Im Endeffekt ist die Realität wie folgt. Die Hamas-Terrorführung scheint jetzt seit gestern wirklich ein Stück weit mehr unter Druck zu geraten. Als sie gemerkt haben, dass die israelische Armee es ernst meint und wirklich nach Rafah vordringt und dass es Israel ernst meint und die IDF es ernst meint, das sehen sie, indem sie Panzer vor Ort sehen. Das sehen sie, weil die Evakuierungen der Bevölkerung in Ost-Rafah tatsächlich stattfinden. Wäre das gestern nicht passiert, sondern eigentlich, stellt euch vor, eine Realität, wo es keine Panzer an der Grenze zu Rafah geben würde und keine Evakuierungsaufrufe, die Hamas-Terroristen würden nach wie vor Israel auslachen, würden nach wie vor der Ansicht sein, Israel droht, ohne dass sie wirklich etwas vorhaben. Man muss im Endeffekt on the ground bestimmte Dinge machen, man muss zeigen, dass man es ernst hat. Man muss vorrücken, um die Gegenseite, um ihnen zu zeigen, dass man es ernst meint und sie wirklich, ich meine wirklich unter Druck zu setzen. Das hat in den letzten Monaten leider nicht geklappt. Es hat auch mit internationalem Druck auf Israel zu tun, aber auch, weil man eventuell gehofft hat, dass es geht ohne, dass die Hamas einlenken wird, aber das haben sie nicht. Und auch gestern haben sie nicht wirklich eingelenkt, weil kurz nachdem die israelische Armee nach Rafah reingegangen ist und dort die Offensive, den Einsatz gestartet hat, hat die Hamas natürlich teilweise, kann man sagen, eventuell in einer Art Paniksituation bekannt gegeben, angeblich, dass sie einem Deal zugestimmt hätten, aber die israelische Seite verweigert und über ihre Tausenden von Sprachrohre, angeführt durch Al Jazeera und alle möglichen radikalen Islamisten und Linksextremen und Rechtsextremen und Woke People und was auch immer für Leute überall unterwegs sind und teilweise sich als Nahost-Experten und Nahost-Expertinnen bezeichnen. All diese Menschen sagen jetzt im Endeffekt, Israel hat einen Deal nicht angenommen, einen Deal, den die Hamas angeblich bejaht hätte, was natürlich Schwachsinn ist. Monatelang, wochenlang, insbesondere in den letzten Tagen, gab es keine Antwort. Alles ist bekannt, alles ist bekannt, insbesondere auch bei den Amerikanern, den Ägyptern, den Kataris und natürlich hier in Israel. Und deswegen gibt es im Endeffekt keinen Weg daran vorbei, als in Rafah jetzt auch für Ordnung zu sorgen. Es ist eine bittere Realität, weil im Endeffekt die palästinensische Terrorführung der Hamas im Endeffekt nicht nur mit den Leben der israelischen Geiseln, 132 Menschen, davon leider einige Dutzend, die definitiv nicht am Leben sind, mit ihnen spielt, mit 132 Menschen und ihren engsten Familienmitgliedern und Freunden. Das sind dann viele tausend Menschen, die auch gestern in Tel Aviv demonstriert haben, weil sie ihre Leute, natürlich ihre Familienmitglieder, ihr Liebsten raushaben wollen, genauso wie ich sie raushaben will. Aber die Hamas spielt mit den Geiseln, sie spielt mit den Familien und Freunden der Geiseln. Sie spielen eigentlich mit dem Herzen ganz Israels. Und wisst ihr, was das wirklich Üble ist? Sie spielen im Endeffekt auch mit dem Leben der eigenen Bevölkerung. Sie spielen seit Monaten mit dem Leben der eigenen Bevölkerung, der eigenen Kinder, der eigenen Frauen, der eigenen Eltern. All die Menschen im Gazastreifen werden im Endeffekt auch als Geiseln gehalten. Seit sieben Monaten. Und das Traurige ist, dass leider sehr viele Menschen im Gazastreifen nach wie vor hinter der Hamas stehen. Sie sehen sie als Helden. Die Schuld an der Misere wird nach wie vor den Juden und Israel in die Schuhe geschoben. Und wenn es keinen Lerneffekt gibt, wenn man nicht versteht, wie wirklich die Realität ausschaut und wie die eigene Führung einen im Endeffekt das Leid zufügt, wird es auch nach diesem Krieg leider weiterhin Hass geben. Und dieser Hass wird eventuell auch in der Zukunft nach diesem Krieg weiter zu allen möglichen Konfliktsituationen führen. Warum ist Rafah wichtig? Die Frage wird mir seit Tagen, Wochen, eigentlich Monaten wird über Rafah diskutiert, wie ihr wisst. Eine Stadt an der ägyptischen Grenze. Ich nehme an, 99% von euch hier, meiner Zuhörer, habt vor dem 7. Oktober nie von der Stadt Rafah gehört. Genauso wie ihr von Beit Hanun nicht gehört habt, Sajaiya nicht gehört habt und auch nicht Al-Muazi gehört habt. All diese Orte im Gazastreifen kannte niemand, außer die Gazaner selbst und die Menschen in Ägypten und Israel. Das war's. In Deutschland kannte man Gaza als Stadt, Gaza als Ort. Der Gazastreifen ist Gaza. Man wusste nicht, dass es dort noch mehr Städte gibt. Das sind ungefähr 20, wenn ihr so wollt, Ortschaften, Städte, Dörfer, Gebiete, die getrennt voneinander im Endeffekt auch Hamas-Hochburgen sind. Eine der größeren Hochburgen ist Rafah mit 4 Bataillonen der Hamas, die dort natürlich Rafah unter ihrer Hand halten, sowohl bewaffnet als auch zivile Administration natürlich. Aber, und das ist ein großes Aber, wären es nur 4 Bataillone, wäre die Sache in wenigen Tagen geregelt. Wir reden hier im Endeffekt auch über viele tausend Terroristen, die in den letzten Monaten aus dem Nordteil des Gazastreifens und aus dem zentralen Gazastreifen, genau an den Orten, wo Israel in den letzten Monaten vorgerückt ist und im Einsatz war und die Terroristen bekämpft hat, wo sehr viele Terroristen getarnt als Zivilisten, nachdem Israel die Menschen aufgefordert hat, sie gewarnt hat, gewisse Gebiete zu verlassen, in humanitäre Gebiete, sind sehr viele Terroristen im Zuge der Evakuierung als Zivilisten auch Richtung Süden gewandert und haben sich natürlich in Rafah positioniert. Das sind sehr, sehr viele Tausende von Hamas und islamischer Dschihad-Terroristen, die sich in Rafah und im Raum Rafah bewegen, dort natürlich im Einsatz, einsatzbereit sind und das natürlich nicht nur 4 Bataillone sind, sondern eine gehörige Anzahl von Terroristen, die als Deckung natürlich zum einen etwas mehr als 1 Million Menschen haben, die im Raum Rafah leben oder sich dort angesiedelt haben, auch nach dem 7. Oktober aus dem Nordteil, aus dem zentralen Gazastreifen. Und wir jetzt peu à peu mit unserem Vordringen natürlich sie langsam, so wie gestern aus Ost-Rafah, in den nächsten Tagen und Wochen, solange es keinen echten Deal gibt, peu à peu aus diesem Gebiet weg auffordern werden, sich wegzubewegen, aus der Schusslinie zu gehen, und zwar in die erweiterte humanitäre Zone nach Al-Muazi westlich von Khan Yunis, derselbe Ort, der jetzt erweitert wurde, wo es natürlich alles gibt, was man braucht, um diese Zeit zu überleben. Und indem wir das tun, nehmen wir den Terroristen natürlich auch ihr menschliches Schutzschild in Rafah. Es gibt aber auch ein zweites Schutzschild, was natürlich von den Terroristen in Rafah benutzt wird. Und das sind all die, die ich schon beim Namen genannt habe, sogenannten Nahost-Experten und teilweise Journalisten und all die Sprachrohre und all die Gutmenschen und Naiven und Dummen und die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, worum es hier wirklich geht und irgendetwas von Völkermord und Genozid bei allem, was die Israelis, israelische Armee tut, immer wieder mit diesen Wörtern um sich schmeißen. Im Endeffekt ist das auch eine Art Schutzschild. All diese ganzen dummen, naiven und teilweise Menschen, die es natürlich wirklich böse meinen, überall auf der Welt, das weiß die Hamas natürlich, und sie bauen auf ihre Schutzschilde, damit sie hoffen, diese Zeit zu überleben, an der Macht zu bleiben und im Endeffekt auch keinen Deal eingehen zu müssen, der sie im Endeffekt in eine Situation bringt, wo sie am Tag nach diesem Krieg nicht mehr an der Macht sein werden. Ich erinnere euch danach daran, dass heute ist Dienstag, am Sonntag, vor 2 Tagen, bevor wir nach Rafah, bevor wir überhaupt angekündigt haben, dass wir nach Rafah gehen, bevor wir die Menschen aufgefordert haben, sich zu evakuieren aus dem Ostteil von Rafah, hat genau aus Rafah haben Terroristen eine Raketensalve, wenn ihr so wollt, auf den Grenzübergang Kerem Shalom geschossen und dabei 4 israelische Soldaten getötet und ungefähr 10 weitere verletzt. Eine Sache, die natürlich eine Eskalation von Seiten der Terroristen ist und nicht von Seiten Israels. Im Einsatz jetzt in Rafah befindet sich die Division 162, angeführt mit der Givati-Infanterieeinheit, auch mit der 401-Brigade, die dort natürlich nicht nur den Ostteil von Rafah jetzt schon übernommen hat, sondern auch den Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten auf der palästinensischen Seite übernommen hat. Und warum ist dieser Grenzübergang auf der palästinensischen Seite so wichtig? Weil das im Endeffekt die Lebensader der Terroristen ist. Genau über diesen Grenzübergang bzw. über diese Grenze, oberirdisch wie unterirdisch, seit Jahren werden natürlich die Terroristen mit allem, was sie brauchen, da schmuggeln sie und sie werden versorgt. Oberirdisch wie unterirdisch. Und dem muss ein Ende gemacht werden. Und dieses Ende beginnt heute mit der Übernahme des Rafah-Grenzüberganges und hoffentlich auch weiteren Teilen der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, damit die Terroristen im Endeffekt keinen Nachschub bekommen an Waffen und an nichts, was ihnen hilft, weil humanitäre Hilfe, Hilfsgüter werden ja mittlerweile über mehrere andere Übergänge aus Israel, von der See, aus der Luft in den Gazastreifen reingelassen. Also es ist kein Problem mehr, humanitäre Hilfe reinzulassen. Dafür braucht man Rafah nicht mehr. Wofür die Terroristen Rafah brauchen, ist Waffen und Nachschub und eventuell Kämpfer, die eventuell versuchen, in die Flucht nach Ägypten zu fliehen. Und all das natürlich werden wir seit gestern und insbesondere heute jetzt, dem werden wir ein Ende setzen. Die israelische Armee, die dort gestern auch im Einsatz war, wie ich jetzt gesagt habe, mit Givati ganz vorne mit dabei und der 401-Brigade, haben allein gestern ca. 20 Terroristen eliminiert, haben mehrere Gebäude angegriffen, die als Kommandozentralen benutzt wurden, haben mehrere Eingänge zu Terrortunneln lokalisiert und zerstört. Und das alles natürlich erst der Anfang vom Einsatz in Rafah. Die Frage ist, ob der Druck Israels seit gestern auf Rafah die Hamas wirklich jetzt an den Tisch bringt, wirklich zu Zugeständnissen zwingen wird, weil im Endeffekt aus israelischer Perspektive es einfach nicht sein kann, dass es am Tag nach diesem Krieg eine Regierung im Gazastreifen geben wird, eine Führung im Gazastreifen wird, die genau dieselbe ist wie vor dem 7. Oktober.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.